Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Januar 2020, wir trinken Wein. Und wenn wir Wein trinken, dann ist das notwendigerweise mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Was trinkt man heute? Man muss es so rum machen. Womit fangen wir an? Weil sonst wird der Chat wieder nervös.
Mhm. Wir trinken heute 3 Weine aus Sizilien und wir fangen an mit dem Costa Bisaccia.
Costa Bisaccia.
Costa Bisaccia, das ist ein reinsortiger Cataratto. Also das ist die weiße Rebsorte.
Ja.
Und wir haben heute 3 Rebsorten. Reinsortige Weine mit Rebsorten aus Sizilien.
Ja, also autochtone Rebsorten.
Genau, autochtone Rebsorten.
Wobei, das ist da alles autochton, oder? Bauen die überhaupt irgendwas an, was man aus
Sizilien kennt?
Ja, okay.
Ja. Erzähl ich gleich ein bisschen was drüber. Ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich, aber genau, also wir haben jetzt, wir haben viel Syrah zum Beispiel, ja. Damit sind die auch in den 80er Jahren wieder bekannt geworden überhaupt. Also sind die überhaupt in den Markt reingekommen. Mhm. Aber das Interessante, finde ich, sind eben die autochthonen Rebsorten. Davon gibt es so eine ganze Handvoll. Und wir haben jetzt heute eben Cataratto, Grillo und Nero d'Avola als rote Rebsorte.
Nero d'Avola kennt man.
Das ist wahrscheinlich die bekannteste.
Ich habe gerade ein Déjà-vu.
Oh, okay.
Und zwar habe ich vor Jahren mal, das war in irgendeinem Restaurant, einen sizilianischen Rotwein getrunken, einen sizilianischen Weißwein bekommen, der hieß Planeta Alastro.
Ja, Planeta Alastro.
Und der war so geil, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe in dem Restaurant sogar ein paar Flaschen abgekauft für unglaublich viel Kohle. Ja, und so ein bisschen erinnert mich das. Nicht der Geruch des Weines, sondern das Gefühl, das ich beim Geruch habe. Also
Okay.
Sehr interessant.
Alastro ist irgendwie so eine Mischung, glaube ich, aus wenn ich mich nicht irre, Grecanico und Sauvignon Blanc. Mhm. Also Planeta gehört mit zu den ersten Weingütern, die im Prinzip auf Sizilien wieder von sich reden gemacht haben, ja, wenn man so will. Das hat sehr viel mit einem Herrn zu tun, der hieß, wie hieß er denn noch? Der hieß auch Planeta, aber ich weiß nicht mehr seinen Vornamen.
Jörg.
Der hat in den 70er, 80er Jahren hat er eine Kooperative geleitet, genau, ja. Dankeschön.
Bitte.
Und in dieser Zeit war eigentlich der Weinbau irgendwie total am Arsch, ehrlich gesagt, in Sizilien. Ja, also man muss sich vorstellen, Sizilien ist ja nicht nur die größte Insel im Mittelmeer, ist auch die größte autonome Region Italiens.
Okay.
Die haben 25.000 Quadratkilometer und auf den 25.000 Quadratkilometern haben die 112.000 Hektar Reben. Die hatten auch schon mal mehr.
112.000? Wie viel hat Deutschland?
107.000. Das heißt, sie haben allein auf Sizilien hat Italien eben mehr Reben stehen als in ganz Deutschland. Ja. Italien hat etwa 700.000 Hektar und 112.000 davon sind auf Sizilien. Da kannst du dir vorstellen, was das für eine Wirtschafts-, also wie wichtig das sozusagen ist, wirtschaftlich ist für diese Insel. Und das ist im Prinzip dazu gekommen, also die Geschichte ist wie eigentlich ganz Süditalien. Im 8. Jahrhundert vor Christus kamen irgendwann griechische Stämme, die haben auf Sizilien gesiedelt, die haben dann auch die Städte Syrakus und Taormina gegründet, waren ziemlich wichtige Handelszentren. Man weiß, also man aus Funden, dass die mindestens seit dem 5. Jahrhundert eben vor Christus eben Wein angebaut haben. Wahrscheinlich haben die den aber direkt mitgebracht im 8. Jahrhundert. Dann gab es eben die Punischen Kriege. Mhm. Da haben die Römer Sizilien unter ihre Herrschaft gebracht. Ich glaube, du hast das sogar letztens mal irgendwann in einem Podcast, im Geschichtspodcast
Geschichtsunterricht war oder? Punische Kriege.
Genau. Und genau, die Römer haben das natürlich weitergeführt, den Weinbau weitergeführt und so weiter und so fort. Dann kam ja Byzanz und Weströmisches Reich noch vorher. Also es ging ja die ganze Zeit hin und her. Dann kamen die Araber noch. Das ist ja nicht weit entfernt natürlich.
Ja.
Die Araber.
Da sind schon.
Genau, dann kam das Königreich Sizilien.
Da sind die Araber schon drin.
Genau. Königreich Sizilien, so ab Mittelalter, 12. Jahrhundert, dann kam Aragon, also Spanien, dann waren ja die Österreicher mal da, die Franzosen waren mal da und so weiter. Die haben alle, gerade auch die Franzosen, haben auch ein bisschen Rebsorten mitgebracht, die Spanier wahrscheinlich auch, aber insgesamt haben sich vor allen Dingen eben die autochthonen Rebsorten gehalten. Mhm. Und dann kamen irgendwann halt die Engländer im 18. Jahrhundert, weil die ja total auf Süßwein, also auf diese aufgesprühten Süßweine standen, ne? Portwein, Malaga, eben Madeira und die kamen eben nach Marsala, Hafenstadt,
Im
Westen Siziliens. Und die haben dort dann angefangen, eben die Süßweine aufzukaufen. Und irgendwann hat praktisch diese gesamte Insel Sizilien nur noch Grundwein für Marsala erzeugt. Ne? Das Problem war halt dann sozusagen dadurch, dass die nur noch einen Weintyp erzeugt haben. Dieser Weintyp wurde irgendwann eben unpopulär.
Mhm.
Und dann standen sie halt da. Und dann gab es noch ein Weingut, das auch heute noch bekannt ist, das so Qualitätsvorreiter war. Das war Conte Tasca d'Almerita, also eine adlige Familie, die eben dort ein Weingut besitzt oder heute mehrere auch. Mhm. Und dann gab es eben diese riesige Kooperative, die halt im Prinzip nur Fasswein weiter erzeugt hat. Also es wurde auch weiter Masala erzeugt, aber eben nur noch auf diesem Kochweinniveau, ne? Wie du das halt eben im Supermarkt bekommst. Mhm. Ja? Und dafür kriegst du natürlich kein Geld. Das heißt, diese Insel ist auch mit diesem Weinbau, nicht zuletzt durch den unpopulärer werdenden Masala, eben verarmt. Massiv verarmt. Ne?
Krass.
Dann gab es Landflucht. Ne? Sozusagen der Onkel der Planetas, die dann nachher das Weingut gegründet haben, der die Kooperative geleitet hat, der hat halt irgendwann in Anfang, Mitte der 80er Jahre gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns irgendwie gut überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie die Erträge runterbringen, dass wir Qualitätsweinbau machen und wir lassen uns doch mal gucken, dass wir Rebsorten nehmen, die auch international bekannt sind. Und in diesen 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, eigentlich fing so auch dieser Syrah-Boom an, so aus Australien, ne, kamen die ordentlich fetten Syrah eben nach Europa und dann haben die sich eben entschieden, Syrah zu machen.
Ja klar, wächst da unten ja mit Sicherheit, also gedeiht da unten ja mit
Sicherheit. Ja, genau, gut, ne? Genau.
Das, Diego Planeta scheint er übrigens zu heißen.
Diego Planeta.
Danke, Chat.
Danke, ja. Und genau, dann sind die damit recht erfolgreich geworden und haben dann aber nach und nach sozusagen ihre eigenen Rebsorten auch nachgezogen. Mhm. Also der zweite Wein eigentlich, der dann wirklich auch international erfolgreich wurde, das war dann der Nero d'Avola.
Okay.
Und die Planetas, also diese Familie Planeta, die hat sozusagen auch zweigleisig gesetzt. Die haben im Prinzip, haben die auch erstmal mit den internationalen angefangen. Die haben auch einen ziemlich bekannten Chardonnay im Programm und haben dann eben auch die autochthonen Rebsorten nachgezogen sozusagen. Ne?
Mhm.
Ja, das ist so ein bisschen sozusagen so ein Kurzüberblick über die Weinbaugeschichte. Und dann, ja, dann hat sich das sozusagen in dieser, also wir können mal auf die Karte gucken, vielleicht ist ganz interessant.
Ja.
Bei Google Maps, die Karte, also im Prinzip.
Die Karte von was?
Von Sizilien, Entschuldigung.
Von Sizilien insgesamt.
Mal Sizilien eingeben bei Google Maps. Ja, dann hat man eben als Hauptstadt der Insel ja oben im Norden, Nordwesten Palermo. Und wenn du da so ein bisschen die Küste weiter Richtung Westen fährst, dann siehst du Alcamo. Das ist so der Ort, wo der Vito Lauria sein Weingut hat, von dem wir heute die drei Weine probieren. Ja, Alcamo. Und dann fährst du weiter sozusagen diesen Boden ganz nach Westen. Da ist dann Marsala. Eben heute auch wieder sehr guter Masala erzeugt wird, neben all den anderen Sachen. Und wenn man dann ganz weiter unten in den Süden fährt, also ganz nach unten sozusagen.
Modica.
Südosten, dann kommst du nach Vitoria, genau, Modica,
Ragusa.
Das ist so die Ecke, wo der Nero d'Avola herkommt. Da gibt es auch eben eine Stadt, die Avola heißt.
Ah.
Und Nero d'Avola ist halt die Schwarze aus Avola. Ja. Vitoria ist ein Weinbaugebiet für einen Wein, der aus Nero d'Avola und Frappato besteht. Ja. Und wenn du dann die Schleife wieder ganz hoch fährst, dann kommst du ja zum Ätna. Ne? Mhm. Also oberhalb von Catania ist der Ätna und der hat wieder ein ganz eigenes Weinbaugebiet. Und der hat auch eben wiederum eigene Rebsorten, wo wir mit ziemlicher Sicherheit im Februar mal was probieren.
Okay.
Wir machen mal zwei Sendungen Sizilien, weil das einfach auch ist ein eigener Weinkontinent. Ja,
genau. Was machen die denn? Trinken wir mal.
Trinken wir einfach mal. Genau.
Was ich eben meinte mit diesem, dass das gleiche Gefühl in der Nase ist, so ein Kräuterhonigartiges, aber sehr, also wie ein Kompott von Kräuterhonig. Es ist ein ganz komischer. Aber halt,
mit so ein bisschen Frucht dabei, ne?
Ja, genau. Und also das ist so, ich finde das, fand das damals bei Planeta schon total faszinierend. Das ist, eigentlich hat das, ja, es gibt eine Dichte wie ein Kräuterhonigkompott, ohne diese Kompottigkeit. Also
ja, das ist mehr cremig als kompottig dann.
Ah, cremig, das ist das, ja, das passt. Ja.
Ja.
Toll.
Ja.
Gute Wahl.
Genau. Also es hat, finde ich auch, ne? Es ist so ein bisschen wie, als hätte man so ein bisschen reifes Obst, also so ein bisschen Richtung Aprikose, Pfirsich, aber auch Birne, eben in so einer Cremigkeit, ne?
Also stimmt, so eine alte Birne.
Ne? Eine alte Birne in einem sahnigen,
Birnensahne,
oder so, ne? So Rumtopf. Birnensahne. Genau, Birnensahne und dann eben so diesen leichten Honig, diese Kräuternoten, finde ich auch absolut. Ist nicht wirklich stark fruchtig, aber es hat halt diese Kräuter, es hat auch so ein bisschen was von Wiesenschaumkraut, Kamille, so in diese Richtung. Also
ja, Kräuter irgendwas Blüten, Gesundes, ne? Auch, also irgendwie sowas zahnarztig Gesundes.
Ja. Und so was ganz leicht Herbes vielleicht auch hinten drin, ne? So eine ganz leichte Würzigkeit, würde ich sagen.
Aber was ist denn das, was so nach Zahnarzt riecht?
Es hat so ein bisschen, so einen Hauch von Jod hat das schon,
finde ich. Ist Jod? Guck mal, was er sagt. Ach. Ganz anders, schön, ne? Ganz anders als erwartet, aber. Der hat im Mund fast gar nichts mehr vom Kompott, gar nichts mehr von der Sahne.
Ja.
Dafür, ja, so dieses Bittere, was mir auch immer ganz gut gefällt, nach hinten weg.
Ja, genau, so dieses Pikante, ne? Was eben auch irgendwie so ein bisschen, ja, nochmal zusätzlich für Trinkfluss sorgt, ne? Schöne Säure, finde ich. Ne? Also es ist ja, das ist ja schon recht südlich, das Ganze. Also Sizilien, das liegt ja nun zwischen Italien und Nordafrika. Da kann es schon sehr heiß werden. Aber es ist natürlich auch immer noch ein mediterranes Seeklima mit dabei. Also da ist immer auch ein bisschen Frische vom Meer mit drin. Die Rebsorten, die es da gibt, die sind jetzt nicht übermäßig säurebetont, aber ich finde, das ist schon.
Also gemessen das daran, jetzt, ne? dass das irgendwie, also dass man da im Sommer nicht sein will, weil es viel zu heiß ist, ist das ungeheuer frischer Wein. Also
ja.
Das ist ja eigentlich, würdest du da ja eher sowas üppig Spanisches erwarten, weißt du?
Ja, genau, so mit mehr, wirklich mehr Power, mit mehr öliger vielleicht, ne?
Öliger,
so,
in
gewissem Maße, ne? Und das hier ist, das Cremige ist gar nicht so richtig da, das ist nur so eine ganz leichte Textur. Das Ganze geht so ein bisschen Richtung Ananas. Ist ja auch witzig, hat er auch auf dem Etikett drauf gemalt, ne? Die Ananas.
Tatsächlich.
Ananas. Apfel damit drauf gemalt, so. Ja, finde ich auch so ein bisschen, also am Gaumen, ne? Ja, ist es physisch?
Ich weiß nicht.
Ich hätte Apfel gesagt. Aber ich finde es am Gaumen auch ein bisschen apfelig.
So. Ich finde es aber am Gaumen eher noch nicht reif genügender, also unreifer Pfirsich, als dass es Apfel ist.
Okay.
Ja. Auch diese ganze bitter, das bittersauere, das ist wie so ein unreifer Pfirsich. Mhm. Ich finde, das trifft gerade wie
die Faust aufs Auge.
Wie der Arsch auf Eimer. So von der Stilistik her. Ja. Wir müssen anfangen zu reden wie Helmut Goethe, einfach nur um ihn zu dissen.
Okay.
Bei dem ist alles Stilistik und Angang. Also so vom Anfang.
Hast du dich ein bisschen überhört oder was?
Naja, das Problem bei Helmut Grote ist ja, dass immer dann, wenn er mal was macht, wo ich mich ein bisschen auskenne, mir auffällt, dass der echt ahnungslos ist. Das ist echt total, total unangenehm. Also weil so, weißt du,
ein bisschen Fremdschämen, wenn man sich
das anhört. So, dass ich so denke, so Alter, das hättest du wissen müssen. Das weiß ja sogar ich. Weißt du? Nur die letzte Sendung, die war super. Da ging es um Büchsenfisch und das hat er hat er sich den richtigen Gesprächspartner ausgesucht, nämlich irgendwo in Hanau, so ein Großhändler.
Okay.
Also der macht nur B2B, aber dann halt Dosenfisch und im Wesentlichen hat er den halt reden lassen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist gut.
Also Dosenfisch, also am schlimmsten war bei mir ja die Pfannensendung, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass er nicht weiß, wovon er spricht. Ah, weil er meinte, dass Induktionsherde wären ja nicht gut, weil die Pfannen ja dazu neigen würden, wenn sie sich erhitzen, dass der Boden sich wölbt. Und wenn das dann den Kontakt zum Herd verliert, dann wird das ja nicht mehr heiß. Ja, was halt Quatsch ist, weil Induktion ist Magnetfeld, aber ja.
Jo.
Wie kriegen die den denn so frisch, also so sauer?
Ich denke, dass sie, also der Vito Lauria ist übrigens witzig, ich habe den tatsächlich seine Weine als erster nach Deutschland gebracht, als ich noch für Havesco gearbeitet habe. Ich habe den kennengelernt 2014 in Italien, auf der Vinitaly und fand die Weine damals schon total gut, vor allem auch für den Preis. Ne? Also die kosten ja alle jetzt, also heutzutage eben um die 10 Euro. Das ist jetzt nicht so teuer.
Absolut nicht, nee.
Ne? Und der war halt total, ich meine, der hat ja auf den Etiketten und so sich selber da auch stilisiert mit dem Bärtchen und der Brille und so weiter. Der war halt total engagiert und total überzeugt von dem, was er tut und hat irgendwie einfach so für Sizilien gesprochen und vor eben 6, 8 Jahren war das auch noch weniger bekannt als heute. Hat sich immer noch mal viel getan und ich fand das total schön. Und er hat halt damals auch schon das Ganze irgendwie auf Bio umgestellt. Und der hat halt da in, da wo er ist, in Alcamo, hat er halt so ein paar Weinberge, die auf 600 Metern liegen. Und das ist halt schon richtig hoch, ne?
Okay.
Ja, heißt 600 das, Meter ist hoch.
Ne? Heißt das, dass sie auch mit dem Klimawandel keine Probleme bekommen werden? Kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Also das ist, Mittelmeer kriegt es doch richtig ab, oder?
Ja, aber im Moment klappt das noch sehr gut. Also ich, selbst wenn du ganz, ganz tief in den Süden gehst, da gibt's, also eben da, wo Avola ist, in Vitoria, also wo es wirklich nicht mehr weit ist nach Pantelleria und eben Richtung Nordafrika, da kriegen die das mit der richtigen Bewirtschaftung im Moment noch ganz gut hin. Aber klar, das ist auf Dauer, wird es überall da schwieriger. Also man muss im Prinzip da, wo es heiß ist, wenn es geht, irgendwo weiter in die Höhe und natürlich geht es irgendwann nicht mehr. Aber 600 Meter ist halt schon echt. Ne? Ja. Also ich meine, du verlierst auf 100 Höhenmeter mindestens 1 Grad Celsius. Ja. Und das wirkt sich hier schon aus. Also das kann
man, glaube ich, Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist zu wenig Wasser dann, ne, am Ende.
Ja,
müssen wir mal gucken, das kann natürlich
immer passieren.
Chat fragt übrigens, was dazu gegessen werden kann. Ich sage Fett.
Ja, Fett geht auf jeden Fall. Also was ich super finde zum Beispiel sind ist Hühnchen mit Zitrone und Fenchel. Ja. Mhm. Hühnchen. Ja, also Hühnchen zerteilen, in eine Form legen, Zitronen aufschneiden, da reintun, ein bisschen Fenchel dazu, so ein bisschen auch mit Anis oder so würzen und in den Ofen schieben. Das finde ich eine super Sache dazu.
Wie lange braucht so ein Hühnchen im Ofen?
Halbe Stunde, 35 Minuten. Also wenn du es zerteilst, also im Prinzip sonst eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen.
Ich mache mir nie Huhn, weil ich Huhn irgendwie immer so langweilig finde.
Ja,
das Huhn, das ich mir bisher gemacht habe, wenn du mir
das Huhn machst. Das kenne ich von vielen, ja, genau. Aber es ist eigentlich, du brauchst halt das richtige Huhn. Ja. Also ich meine, ne, also es gibt ja schon vom Huhn her sozusagen, gibt es ja schon sehr große
Unterschiede. Unterschiedliche Angänge.
genau. Ja, aber es geht natürlich auch, also Fisch geht natürlich auch immer. Also im Prinzip ist Sizilien, ist natürlich von Fisch umgeben, da gibt's auch sehr viel Fisch und eigentlich passen die meisten Weine, selbst der Nero d'Avo gleich, wenn wir den nachher im Glas haben, der passt auch zum Fisch, ja. Okay. Also das geht auch, also zu eher zu Knochenfisch so.
Ja, aber der ist schön, der geht gut. Also den würde ich, weil ich brauche gerade mal so meine Ölsardinenvorräte auf und dann passt der richtig gut rein, denke ich.
Ja. Mhm, das glaube ich auch, ja. Das geht schon gut. Das geht schon ganz gut mit Rot. Sollte nicht zu Sardine drauf kneten. Ich würde es auch nicht zu cremig machen. Also cremig würde ich es jetzt nicht unbedingt halten. Ne? Mhm. Also eher so, ne, ein bisschen ölig, so ein bisschen Beurre Blanc oder so, aber jetzt nicht die Sahne dazu.
Nee, packen. Sowieso nicht.
Ja.
Wir sind hier nicht bei Bocuse. Apropos Bocuse, ich habe gerade, weiß gar nicht, ob ich es schon. Apropos Bocuse, ich habe gerade, man muss das machen wie Markus Lanz im Podcast. Paul Bocuse, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, hat. ich habe gerade, weiß nicht, ob ich das schon empfohlen habe. Nee, habe ich nicht. Habe ich über Weihnachten ausgelesen. Bill Buford sagt dir ja was, ne? Das ist dieser New Yorker Journalist,
der sich ein ganzes Schwein gekauft hat, um es zu zerteilen in seiner kleinen Küche.
Und vorher erstmal ein Jahr lang Praktikum gemacht hat, um zu lernen, wie man es zerteilt. Und der
bei so einem Edelitaliener in New York.
Ne? Genau. Ja. Und irgendwo in Italien ist er dann auch noch zu.
Oh ja, genau,
bei diesem Metzger, der auch hier, wo sind hier im wie heißt es denn? In Schöneberg gibt's einen Laden, wo sie von dem das Fleisch auch verkaufen. Also wo das.
Ach, tatsächlich?
Ja. Okay. Dieser beste Metzger der Welt. Wie heißt denn der?
Ja, mir fällt ja gar nichts mehr ein, leider seit Corona. Das ist echt, das ist total krass.
Ja, so. Glaub, kann ich mir vorstellen. Hatte ich ja auch 2 Monate lang. Ja.
Das ist echt schlimm. Also
ich schreibe mir das jetzt mal auf und dann schreibe ich es in die Shownotes. Der Metzger aus Schöneberger Welt. Jedenfalls, Bill Buford hatte ja damals dieses Buch Hitze geschrieben, was ja auch schon sehr, sehr schön war. Also seine Erlebnisse, wie er Pasta machen und Metzgern gelernt hat. Mhm. Und der hat ein zweites Buch geschrieben. Das Buch heißt Dreck.
Ja.
Und das habe ich ausgelesen und ich kann es nur empfehlen. Der hat unter anderem auch bei Bocuse gearbeitet. Also der ist halt wirklich mit seiner kompletten Familie 3 Jahre oder sowas nach Lyon gezogen. Mhm. Wo sie es ja erfunden haben, das Essen. Also, glauben die Franzosen.
Quasi.
Sagen die Franzosen, in jedem Kapitel mal so, und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, als hätten die Franzosen das von den Italienern gelernt. Das ist auch sehr schön gemacht. Total schönes Buch. Also kann ich nur empfehlen. Und da ist nämlich Bocuse, kommt da nämlich auch drin vor. Dadurch fällt es mir ein. Ja. Okay. Also praktisch ein Buchtipp. Tue ich in die Shownotes.
Mhm. Sehr schön. Ja. Dario Cecchini.
Dario Cecchini. Na, da, bei dem war er, glaube ich, in der Mache, genau, aber, und dessen Fleisch, meine ich, verkaufen die hier. Ich muss mal.
Okay. Der war doch dann auch noch Pasta machen bei der Mutter oder bei der Oma von dem Edelitaliener aus New York, ne? Da hat er auch noch ein halbes Jahr gearbeitet und gelernt, wie man richtig Pasta macht, ja. Das war schon ein schönes Buch. Ich habe das auch damals total gerne gelesen, ne? Ja, ich habe mir das auch schon auf die Liste gepackt, ne?
Ja, wenn man ist denn dieses wer Restaurant, hat, also, das darf doch alles nicht wahr sein, du.
Ja, ist schlimm, ne?
Ja.
Also
ich war auch seit 2 Jahren nicht im Restaurant, verdammte Axt. Ich muss mich total zusammenreißen gerade, weil ich habe gerade wir sind so irgendwie in so einer Art Endspurt und so schlimm kann es ja jetzt nicht mehr werden, aber eigentlich schon, weil die Krankenhäuser sind immer noch voll. Und ich muss mich gerade echt ein bisschen zusammenreißen, nicht zu sagen, ich gehe jetzt mal wieder schön im Restaurant mich infizieren. Naja.
Ja, wir waren halt, als meine Frau Geburtstag hatte, irgendwie am 22., also kurz vor Weihnachten, haben wir uns getraut, in unseren Lieblingsladen zu gehen und wir haben aber auch echt 3 Tage überlegt, ob wir es machen sollen, ne? Aber, ja. Aber es war so schön, ja, es war so schön. Gott, also ich meine, das ist einfach nochmal was anderes, wenn man das nochmal auf diese Weise zu schätzen lernt.
Ja, absolut. Und was halt, mein Problem ist auch gar nicht, dass ich, also um mich mache ich mir da die geringsten Sorgen. Also ist halt ein bisschen blöd, weil Omikron setzt jetzt halt eher in den oberen Atemwegen an und ich lebe von meinen oberen Atemwegen. Aber also ob ich jetzt nochmal 2 Wochen flach liege oder nicht, dann liege ich halt 2 Wochen flach. Aber das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, ob ich nicht ins Krankenhaus muss und dann ist da kein Platz. Beziehungsweise dann nehme ich jemandem den Platz weg, der nicht die Wahl hat, zu Hause zu bleiben und so. Das ist so ein bisschen das, also im Moment ist so mein Indikator ist eigentlich die Klinikbelastung gerade.
Mhm.
Ja. Wie hieß denn dieser Laden? Schöne, das fällt mir noch.
Ich suche mal so ein bisschen. Also wer ein zweites Glas zur Hand hat, der kann ja schon mal den Grillo daneben stellen und oder einfach zum Grillo übergehen.
Den Grillo, warte mal. Der Grillo.
Also während der Vito Lauria den Costa Bisaccia, da hat er einfach
Weiße,
nur die...
Der andere Weiße,
genau. Beim Costa Bisaccia hat er halt nur den Lagennamen draufgeschrieben. Beim Grillo hat er Grillo und den Lagennamen Klein draufgeschrieben. Ne? Der
Giardinello, ja.
Giardinello, genau. Weil Grillo ist schon auch ein Begriff. International mittlerweile ist, glaube ich, die beliebteste weiße Rebsorte aus Sizilien international, okay. Während witzigerweise eben Cataratto kaum jemand kennt, obwohl Cataratto eben die am meisten angebaute weiße Rebsorte Siziliens ist und die zweitmeist angebaute Rebsorte Italiens, obwohl sie halt nur auf Sizilien angebaut wird. Aha. Aber die hat da 30.000 Hektar und ja, und von der macht man sozusagen vom Billigwein bis zu den weißen Weinen am Ätna, die dann teilweise schon recht viel Geld kosten können, so eine ganze Palette eben. Ne? Und der Grillo ist sozusagen, würde ich mal sagen, so grundsätzlich so ein bisschen die gute Mittelklasse.
Ja, to ja, beef also, or not to beef ist das Restaurant in Schöneberg, bei dem es Cecchini-Fleisch gibt.
Ah ja, okay.
Aber vorübergehend geschlossen.
Ah ja.
Ja. Ja. Entschuldigung, genau. Ich wollte nicht unterbrechen. Doch, wollte ich, sonst hätte ich ja nichts gemacht.
Genau. Und Grillo ist im Prinzip war schon fast weg vom Fenster. Also die hatten, also man hat immer mehr Cataratto auch für die Süßweine benutzt als Grillo. Dann hat man zwischenzeitlich auch Grillo benutzt. Die hat man, glaube ich, erst im 19. Jahrhundert so wirklich gefunden, überhaupt die Rebsorte. Dann zunehmend ausgebaut, aber mit dem zunehmend häufiger ausgebaut und dann eben aber eben mit dem Niedergang vom Masala hat man das Ganze eben dann, also ist die quasi, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren fast wieder ausgestorben irgendwie auf der Insel und hat aber dann so jetzt in den letzten 20, 25 Jahren ziemlich guten Schub eigentlich bekommen. Ja? Und also wenn man es jetzt nebeneinander probiert, also zwei verschiedene autochthone Rebsorten aus Sizilien, die stehen beide etwa auf 600-700 Metern Höhe. Mhm. 600 Meter. Sind nach Norden ausgerichtete Weinberge. Das gehört natürlich auch noch dazu, dass es kühler ist, ne?
Ja.
Also, dass die einfach nicht den ganzen Tag in der Hitze stehen, in der Sonne stehen, sondern eben mehr im Schatten plus hoch, ne? Mhm. Und dann werden die halt beide langsam auf den Schalen sozusagen angepresst und die bleiben dann 24 Stunden beide auf den Schalen. Also sozusagen der Anfang einer Maischegärung findet dann da statt. Kann man auch ein bisschen einfach an den Farben nachvollziehen. Die haben recht viel Farbe im Glas, finde ich. Und
Stinker.
Ja, Stinker, genau. Und ja, genau. Und dann werden die beide, beide spontan vergoren,
ja.
Im Stahl ein halbes Jahr ausgebaut, so auf der Hefe. Also die werden beide im Prinzip genau gleich behandelt.
Ja.
Aber es sind halt zwei völlig unterschiedliche Weine. Die haben auch gleich viel Alkohol, beide 13%.
Aber unterschiedliche Böden dann wahrscheinlich, ne?
Unterschiedliche Böden, aber es ist tatsächlich vor allen Dingen die Rebsorte.
Okay. Aber der stinkt schon, also es ist ja fast unangenehm.
Ja,
es hat was Urinöses.
Ja, ich hätte jetzt schon eher so ein bisschen noch Richtung Knallplättchen gedacht. Also,
das auch, das sowieso. Ne? Aber dahinter ist ein bisschen Urin.
Ein bisschen Katzenpiepe. Also erinnert ein bisschen an Sauvignon Blanc, ne? Das ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen diese dreckige Sauvignon Blanc-Note, ja.
Ja. Ja, aber Knallplättchen, ja. Gibt es eigentlich noch Knallplättchen? Gibt's das noch? Weiß überhaupt noch irgendjemand, was das ist?
So.
Tja.
Weiß ich auch nicht. Man müsste mal in so einen
Spielwarenladen.
Karnevalsbedarf,
genau. Fachgeschäft für
Falls es die noch gibt. Ich auch nicht. Also.
Meinst du, jemand merkt, dass wir das scheiße finden mit Karneval?
Und das als Rheinländer?
Ja.
Verdammt.
Verdammte Sauerei. Nee, du bist ja fast Holländer, da kann man immer noch sagen.
Ja. So, mal gucken. Ja, wobei ich ja schon mehrfach hier, selbst hier in der Sendung, glaube ich, gesagt habe, dass die Stadt Goch den drittgrößten Karnevalszug in Nordrhein-Westfalen haben soll.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du das gesagt hast, aber jetzt weiß ich es wieder.
Mhm. Wobei das, glaube ich, sehr viele Städte behaupten. Allerdings ist der wirklich sehr, sehr lang, was auch damit zu tun hat, dass eben total viele holländische Gruppen nach Goch dann kommen, um dort eben sich daran zu beteiligen.
Ach so, so richtige, die dann
ja, so Spielmannszüge und so Wagen bauen auch. Krass. Ja, genau. Krass. Also irgendwie so ein Drittel ist dann einfach holländisch. Das ist, ja das ist schon geil. Ganz witzig. Ja, ja. Ja, Grillo, genau. Ja. Also man muss sich so ein bisschen durchtrinken, durch diese, oder durchriechen, durch diese Das ist ja eine Reduktionsnote, ne? Also Stahltank auf der Hefe ausgebaut, keine Luft drauf bekommen und dann hat dann kommen halt, dann gibt es eben Rebsorten, so wie Sauvignon Blanc, Chardonnay auch, aber Grillo eben auch, die dann eben in dieser Form mit so Schwefelverbindungen reagieren, die dann eben so ein bisschen Richtung Knallplättchen oder eben Pipi oder so reagieren.
Knallpipi. Genau.
Ja.
Es gibt noch Knallplättchen. Ja? Vielen Dank, der Chat hat, unsere Schattenredaktion hat geliefert. Es gibt noch Knallplättchen, allerdings sind die 100 Schuss Einzelmunition, nennen die sich, und sind auf Plastikstreifen. Früher hatten wir die ja auf Papier, das fand ich ja sogar, und die konnte man so zwischen den Fingernägeln einfach so abreißen und hat's frrrt gemacht.
Ja. Fand ich super.
Hammer, ja. Hammer.
War zwar nicht so, also das war dann natürlich, wenn man die in diese Druckgusspistolen eingespannt hat, sah zwar irgendwie scheiße aus dann natürlich. Da hat man dann natürlich lieber die mit den Ringen genommen.
Ja, aber, genau, Ringe, genau, gab's ja auch.
Es gab auch die länglichen Streifen für die Automatikpistolen.
Stimmt.
Die gab's auch, die konntest du unten in die
Ich hatte nur keine Automatikpistole. Ich habe immer nur Revolver bekommen.
Ah, okay. Ja,
ja. Wir hatten ja nichts. Nee, heute habe ich auch eine Automatik. Das ist meine späte Rache.
Genau.
Meine späte Rache kommt aus Tschechien. Ja. So, was ich interessant finde an dem Grillo ist, der ist in der Nase ist der so herb. So ganz wertfrei jetzt mal. In der Nase ist der herb, aber dafür ist er im Mund unglaublich weich und Obst und.
Ja, er hat da immer noch diese, also man meint immer noch so ein bisschen diese Knallplättchen auch am Gaumen zu verspüren, finde ich. Aber es ist, genau, es ist so eine Mischung, finde ich. Also er hat was Weiches, aber er hat auch ordentlich, also man merkt schon diese Standseite, also der hat auch Gerbstoff, finde ich.
Ja, der hat, also der hat was Weiches, also der hat so was von eine gelbe Frucht, die übermorgen reif wird. Ja, also die reif, die ist reifer, als sie unreif ist, und gelb.
Ja.
Da finde ich ihn gerade so ein bisschen.
Ja.
Die so gelbe Stachelbeere und so, also diese, heißen die dann überhaupt noch Stachelbeeren?
Ja, genau. Ja. Stachelbeer ist schon auch gut, finde ich, ja. Das hat man auch in der Nase noch ein bisschen. Da ist,
ja, wenn man es weiß,
so, ne? Zitrische Noten mit drin, so. Aber eben auch wirklich so hellzitrisch, irgendwo zwischen hellgelb und grün, ne? Das hat jetzt nicht so was Orangiges oder so.
Nee.
Sondern wirklich so was ganz Helles. Das ist, ja, recht herb. Mich erinnert Grillo ja immer gerne an Jasmin, so ein bisschen. Ja? Nicht viel, aber Jasmin ist ja auch gerne penetrant.
Habe ich überhaupt nicht in der Nase jetzt.
Auch so Jasmin-Tee beim China-Restaurant.
Ja, beim Chines.
Ich mag das ja sehr, gerne.
Nur noch so reden, der Franzos, der Chines.
Ja. Ja, und irgendwann darf man dann nicht mehr.
Genau, da wirst du weggecancelt. Aber sowas von.
Genau, abgeschaltet.
Ist er abgeschalten. Einfach, eigentlich müssen wir mal eine ganze Sendung aufnehmen, wo man nur falsch redet. Ja. Und dann werden wir vom Chines abgeschalten.
Ich habe ja gestern auf Arte habe ich irgendwie eine anderthalbstündige Sendung über den Chines gesehen, den Oberchines.
Dieses im Kopf von Xi Jinping?
Ja.
Die habe ich auch gesehen, habe danach gedacht, ich muss sofort Transatlantiker werden, ich muss sofort in irgendeinen Verein eintreten, der die transatlantische Freundschaft pflegt. Das war wirklich erschütternd, was, ja.
Es ist erschütternd. Es ist, also kann ich nur jedem empfehlen, ne?
Ja,
also es
ist, absolut. Ist auch nicht mehr so lange in der Mediathek, glaube ich, bei Arte, ne? Ein paar Wochen noch.
Weiß gar nicht.
Ja, ist sehr krass.
Die haben ja übrigens, der Chinese, also die Chinesen haben ja, glaube ich, Frankreich mittlerweile an Hektargröße, was den Weinbau angeht, schon überholt. Also die liegen, glaube ich, schon an dritter Stelle jetzt. Also Spanien hat ja knapp 1 Million Hektar. Dann kommt Italien mit 750.000 oder sowas. Dann kommt schon China und dann Frankreich.
Krass. Der Chinese ist...
Ich glaube, wir müssen damit aufhören.
Ja, das ist das Schlimme. Du machst so, also, du willst so ein bisschen rumtrollen und machst so Spaß und auf einmal kann dein Gehirn nicht mehr anders.
Und dann wird's ernst.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Pension Schöller,
Ja, ja, klar. Ja?
So, ja, da ist dann Boy Gobert, der das N nicht aussprechen konnte und immer L gesagt hat. Und das haben wir einen Tag lang zum Spaß beim Zivildienst gemacht. Und danach haben wir so geredet. Das war wirklich schlimm. Jedenfalls ist China, es gibt auch eine Doku, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, gibt's auf YouTube zu sehen. Ist auch eine öffentlich-rechtliche Produktion. China ist der größte Tomatenproduzent mittlerweile weltweit. Und praktisch alles, was du hier so an Tomaten im Supermarkt und im Discounter kaufen kannst, also so für Tomatenprodukte, also eingedostes, heißt nur noch mit irgendeinem italienischen Fantasienamen, kommt aber aus China. Und da, wo es nicht ganze Tomaten sind, besteht es oft noch nicht mal mehr aus Tomaten. Also so gerade dieses passierte Tomaten, Tomatenmark, da dürfen die so viel Zeug bei. Sägespäne, keine Ahnung. Also irgendwas dürfen die beimischen.
Tofu.
Sowas, ne? So irgendwie Eiweißgekröse oder so.
Gefärbtes Tofu.
Das dürfen die beimischen, müssen es aber nicht deklarieren. Und so. Es ist alles ganz, ganz furchtbar. Also seitdem kaufe ich nur noch die teuren italienischen Sachen. Ja.
Das ist nicht schön.
Nee, schön ist das nicht. Und hast du in der New York Times war heute auch ein schöner Artikel über ein chinesisches Investment in Montenegro. Was Montenegro? Ich glaube, es war Montenegro. Die haben den Montenegrinern eine Autobahn aufgequatscht, die von nirgendwo nach nirgendwo führt und fast 1 Milliarde gekostet hat.
Ah ja, das habe ich
das
schon mal gelesen.
Geld die Montenegriner haben sich das Geld von China geliehen, um chinesische Firmen zu beauftragen, die Autobahn zu bauen, die niemand braucht. Das ist total krass.
Das ist halt wie in dem Film mit Sri Lanka. Also ja, das ist schon der Wahnsinn.
Jetzt haben sie kein Geld mehr.
Ja. Ja, Sri Lanka ja auch nicht. Die mussten das ja dann an die Chinesen für 100 Jahre verpachten oder so, ne?
Der Hafen war das.
Das ist echt Wahnsinn. Naja, der Hafen, ja. Ja.
So, zurück zum chinesischen Wein.
Grillo.
Nee, genau. Chinesischer Wein nochmal. Auf was für einem Niveau? Also, was für Qualitäten machen die?
Ja,
also, taugt das was?
Ja, von bis. Also, es gibt, ich glaube, das meiste, was da an Trauben angebaut wird, sind immer noch Tafeltrauben.
Ja.
Also das, was dann tatsächlich an Output hinten rauskommt, ist schon noch übersichtlich. Mhm. Aber wie die das anderswo halt auch machen, die holen sich Leute rein natürlich, die Ahnung davon haben.
Ja.
Oder so Co-Investments irgendwie, also LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy, die haben irgendwo in den Richtung Himalaya, haben die irgendwie auch ein Weingut gebaut auf, keine Ahnung, 1500 Meter Höhe oder so. Mhm. Dann gibt es auch ein paar bekanntere, glaube ich, deutsche und österreichische, vor allem österreichische Winzer, die dort auch arbeiten. Also die haben sehr stark aufgeholt natürlich. Machen das im Wesentlichen noch für den heimischen Markt. Aber es gibt halt mittlerweile auch schon so ein paar Sachen, die man eben auch in Europa bekommt.
Ja. Ja. Lohnt sich das schon, eine Sendung drüber zu machen?
Ich habe keinen so guten Überblick, aber ich glaube noch nicht. Ich glaube, das, was hier ankommt, ist dann auch schon gleich recht teuer. Und ist halt im Prinzip so Bordeaux-Stil, ja. Und da sollten wir erstmal eine Sendung über Bordeaux machen, glaube ich. Bevor wir uns damit beschäftigen. Ja, das wäre insgesamt mal interessant, irgendwie ein bisschen Bordeaux machen und dann das sozusagen Bordeaux von Übersee, Bordeaux-ähnliche Weine aus Übersee und so weiter zu machen. Ne?
Aber Bordeaux muss man auch erstmal bezahlen können, ne?
Bordeaux gibt es ja auch ab 4-5 Euro. Also das,
ja, aber lohnt
die
sich
das? Die Frage ist einfach, genau was. Aber es gibt recht viel schöne Sachen um die 10 Euro. Also 10 bis 15 Euro. Da kann man schon wirklich schön Bordeaux trinken und sozusagen auch wirklich so ein bisschen handfesteren Bordeaux. Was jetzt noch nicht so, also die teuren Weine aus Bordeaux, die kranken ja so ein bisschen daran, finde ich, dass sie eigentlich zu perfekt gemacht sind.
Die
Betonung liegt auch so ein bisschen auf Machen. Ja.
Ich kann das leider nicht beurteilen, weil ich so viel Geld nicht für Wein ausgeben kann.
Nee, das fängt dann auch schon bei Sachen an, die du dir jetzt auch leisten könntest, aber es halt nicht tust, weil Bordeaux einfach auch nicht mehr so richtig populär ist hier. Ja. Also das hat so ein bisschen seinen Glanz verloren, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, weil eben die Grand Cru-Klasse sozusagen so teuer geworden ist, dass viele im Kopf haben, dass man Bordeaux sowieso eigentlich gar nicht mehr kaufen kann.
Mhm.
Und natürlich sind die aus der Mittelklasse auch ein bisschen hinterhergezogen, aber jetzt nicht total schmerzbefreit. Also das kann man schon noch kaufen. Aber das ist halt mehr oder weniger immer, sind das so zwei Weinstile, also entweder mehr Merlot oder entweder mehr Cabernet. und alles immer mit vergleichsweise viel Holz, was man so im Kopf hat, ja.
Neue Weltweine sozusagen.
Nee, ja, die neue Welt hat's ja, wenn du so willst, von Bordeaux. Also Bordeaux ist ja wie, also Bordeaux und Burgund, das sind eigentlich die, von denen alle anderen abgeschaut haben.
Mhm. Ne?
Und das wird ja auch immer verglichen, wenn du jetzt aus Kalifornien ein Chardonnay im Glas hast, ja, dann vergleichst du den, wenn du häufiger Chardonnay trinkst, vergleichst du immer mit Burgund. Ist das jetzt ein burgundisch schmeckender Chardonnay oder ist das jetzt, ja, ist das jetzt
ist der
ein kalifornischer Chardonnay? Ja. Genau. Und wenn du kalifornischer Chardonnay meinst, dann ist es halt einer, wie er früher war, also buttrig, fett. Alkoholisch,
Bocuse.
Bisschen süß, also allein schon durch den vielen Alkohol. Ja, das ist so diese, so wie man das tatsächlich da früher gemacht hat. Heute trinkst du da halt Weine, die schmecken halt burgundisch. Ja,
okay.
Und in Südafrika trinkst du halt aus Stellenbosch, das ist so dieses Weinbaugebiet, wo eben sehr viel Cabernet und Merlot angebaut wird. Da trinkst du halt, da vergleichst du dann eben unwillkürlich mit Bordeaux.
Mhm.
Ja, letztlich. Ja.
Genau. Wenn man übrigens in den Dingens nochmal reinriecht jetzt, was natürlich Grillo sicherlich
oder auch,
in den Cataratto, was sicherlich jetzt daran liegt, dass man den anderen gerochen hat und nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Zeit vergangen ist, das müssen wir nochmal separat ausprobieren, aber diese Frische in dem Cataratto jetzt gerade ist unglaublich, wie der sich entwickelt hat. Ich finde, der ist so eine, so Yuzu, ne? Oder
ja,
wo man es betont. Wo betont man eigentlich Yuzu? Spricht man es überhaupt Yuzu aus?
Ja, Yuzu.
Kann das? Ja, Yuzu. Okay.
Mhm.
Ah ja, du kannst ja Nihon und so, ja.
Kleines bisschen.
Ja,
das ist, ich glaube, es ist der schönere Wein, es ist der balanciertere Wein irgendwie.
Welcher?
Aber der Cataratto.
Okay.
Der Grillo, der hat mehr Dampf, der hat, ich finde, insgesamt ist er so ein bisschen stahliger, so ein bisschen. Mhm. Heller sozusagen von der Aromatik, so ein bisschen zitrischer halt, der schneidet so ein bisschen mehr durch und der Costa Bisaccia, der ist so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen schmeichelnder, wenn man so will, hat aber trotzdem einfach eine total schöne Säure und ist irgendwie, ist einfach ein bisschen eleganter und hat auch ein bisschen mehr Volumen einfach am Gaumen, ne?
Probier jetzt nochmal den Bisaccia im Mund. Also in der Nase fand ich den jetzt im zweiten Zug beeindruckend. Also wirklich.
Hm.
Ja. Hm. Die Yuzu auch im Mund. Hm. Schön.
Ja.
Und so günstig.
Ja, es sind schöne Weine. Das ist, also, finde ich, ne? Das ist wirklich. Sind einfach schöne Weine. Und wenn wir jetzt noch den Sio Paolo dazu nehmen, der eben auch im Stahltank ausgebaut ist, also sozusagen um die Frische zu haben.
Mhm.
Au. Also der macht auch eine Version im Holz, aber ich fand das jetzt mit dem Stahltank irgendwie schöner, einfach um drei frische Weine zu haben.
So. Stahlwein.
Ja. Und der Nero d'Avola, der, sagte ich ja vorhin, der kommt eben eigentlich aus der Ecke von Avola, wie der Name schon sagt, und ist da auch weiter beheimatet, also ganz im Süden, also wo es dann wirklich auch noch mal ein paar Grad wärmer ist als in Alcamo. Und der Lauria, der baut das aber eben in Alcamo an. Auch ein bisschen höher, also ist auch höher sozusagen als unten bei Avola oder Vittoria. Aber dann eben, die Weißweine, die sind eher auf Kalk und der Sio Paolo, der ist eher auf so ein bisschen schwereren Böden, so Lehmböden. Also wo sich die meisten roten Sorten so ein bisschen wohler fühlen dann, ne? Also viele rote Sorten. Und das war auch sein erster Wein, das ist der erste, den er gemacht hat. Also sein Großvater hatte eigentlich das Weingut gegründet, sein Vater hat es nicht weiter betrieben und er hat dann eben, er kommt halt aus Al-Qaida.
Alcamo,
so. Genau. Ist dann irgendwie nach Norditalien gegangen für ein paar Jahre, so wie die meisten, die da heutzutage Wein machen, haben gelernt, wie man es sozusagen in Norditalien macht und ist dann wieder zurückgekommen, um eben den Laden wieder neu aufzubauen.
Der hat eine irre Nase, ey. Ich habe eigentlich Urlaub in Italien. Ja? Du machst Urlaub in Italien. Du warst den ganzen Tag am Strand.
Ja.
So langsam wird's Abend, es wird kühler. Das ist wichtig, es wird kühler. Du kommst zurück vom Strand und denkst dir, ach, ich brauche noch irgendwas. Und da ist dieser kleine Laden. Ja? Du brauchst noch irgendwas, Staffelzigaretten, scheißegal. Du gehst in diesen kleinen Laden rein und am Eingang, also im Eingangsbereich dieses kleinen Ladens, sind diese ganzen Wasserspielzeuge, Luftmatratze, aufblasbarer Gummiring, you name it, weißt du, dieses ganze Gummizeug. Ja, ja. So riecht das. Das riecht so, wie wenn du abends vom Strand, das ist total geil.
Okay.
Das ist total witzig. Geil. Super, war super. Der, der riecht wie ein Abend, wie ein Abend, wie ein zu Ende gegangener Strandtag riecht er. Super.
Witzig.
Super, super, super.
Ja. Schöne Assoziation, ja.
Hab ich weiß auch nicht, wo ich die jetzt her habe, aber das ist, ja.
Ja.
Und zwar ein Steinstrand, Gardasee. Super. Ja. Riecht wie Schwimmflügel, sagt der Chat. Ach, ihr seid alle so profan. Ich gebe mir hier wenigstens noch ein bisschen Mühe.
Also ich hatte gestern eigentlich, hatte ich das nicht mit den Schwimmflügeln. Ich fand es halt, das schmeckt total sozusagen nach Piemontkirsche, hatte ich so das Gefühl.
Okay,
also,
ich bin gespannt.
Weißt du, irgendwie nach
Moncherie.
Moncherie, ja genau. Also diese Mischung aus dieser reifen Kirsche, Süßkirsche irgendwie oder so.
Und Billiger Schnaps.
Und so ein bisschen Schokolade und Schnaps.
Ja.
Und dann aber eben auch die Erdbeeren, die da aufgemalt sind und ein bisschen Himbeere dazu und ein bisschen Veilchen und sowas, also Blüten auch dabei. Aber auch so richtig offensiv, ja. Mhm. Also so ein bisschen auf die 12. Jetzt hat sich das irgendwie schon deutlich gelegt, finde ich. Heute ist es
Es legt sich sogar im Laufe dieser Sendung legt sich das schon. Das war so im ersten Moment. Aber der Schwimmflügel ist immer noch toll. Aber ja.
Ja, und dann finde ich diese Moncherie-Assoziation am Gaumen hat er das auf jeden Fall auch
okay,
noch, finde ich. Das ist, finde ich, schon sehr witzig. Das ist. Es hat diese Moncherie-Kirsche, aber es hat noch eine ganz andere Frucht.
Der ist mir was
pelzig. Das ist sehr fruchtig.
Hä? Pelzig ist der mir ein bisschen.
Der ist ja echt pelzig. Ich finde den so seidig, weich eigentlich. Ich finde den total weich. Der hat da kaum Tannin.
Ja, aber ich, aber das, aber, dass ich, das, ich bedauere, dass Malory, dass Madame Napoloni,
Blaubeere. Ja, Blaubeere. Und mit Joghurt. Das hat ein bisschen Blaubeerjoghurt. Das hat eine laktische Note mit drin.
Ja.
Mhm.
Aber
Blaubeerjoghurt. Im Chat. Total. Ja.
Blaubeer. Mir ist es eigentlich ein bisschen zu säuerlich für Blaubeer.
Ja, aber also, die Aromatik haut sehr gut hin. Jetzt mal abgesehen von der Säure. Also das wirklich, die Aromatik finde ich schon, das passt sehr gut. Ja. Ja, und ich dachte, das wäre jetzt so ein Rotwein, der eigentlich passen müsste, weil er eben eigentlich so wenig Tannin hat.
Okay. In der Nase hat er. Der kommt aus Stahl, sagst du, ne?
Ja, der kommt
riecht aus Stahl. Riecht da mal tief rein, der hat was Holziges.
Ja, der hat was Holziges. Ja, hat er auch. Ja, der hat so eine Trockenholznote, die aber wahrscheinlich so ein bisschen von den einfach von den Stielgerüsten kommt.
Okay.
Also, ne? Ein bisschen mit Stiel und Stängel vergoren.
Stumpf.
Aber eben nicht im Holz. Also er hat kein Holz gesehen.
Ich weiß, warum du meinst, dass er mir gefallen müsste. Und ich finde auch, er müsste mir gefallen, aber
gefällt dir nicht.
Doch,
das ist wahrscheinlich die Mischung aus ein bisschen, ein Ticken zu viel Säure und in der Verbindung mit dem Gerbstoff, den er dann
kann sein,
hat,
ja.
Halt, ne? Das, also vielleicht diese Kombi so hinten raus, ja.
Ja, mal gucken, aber was er in ein paar Tagen sagt. Ich lasse ihn einfach mal stehen. Ja. Das ist ja das Gute, wenn es mir am Sendungsabend nicht so gut schmeckt, dann kann ich den noch ein paar Tage später nochmal ausprobieren. Ja. Und seit ich ja praktisch nicht mehr Termine habe, also seit ich selber bestimmen kann, wann ich arbeite im Wesentlichen, ja, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, alle Flaschen abends einfach wegzureißen.
Das heißt, du machst morgens um 8 gar keine Termine?
Nee, grundsätzlich nicht. Nee. Ja. Nee, nee, ich sitze dann, da sitze ich dann lieber bis abends um sieben am und arbeite und so. Ja. Ja. Also grundsätzlich nicht, ist auch schwer zu sagen, weil es manchmal gibt es Leute, die können nur morgen um acht und dann habe ich halt die Abendkarte gezogen. Weil ich halt auch immer sehr spät einschlafe, also ich neige dazu. Gestern dann auch gedacht, ah ja gut, hörst du diese neue Podcast-Produktion, ein neuer Vierteiler erscheint am Freitag. Hat ein Kollege von mir gemacht, ein ehemaliger Radio 1-Kollege, der Philipp Meinhold, kennst du vielleicht, der hat auch Wer hat Burak erschossen gemacht. Keine Ahnung, ob du den kennst. Der ist eigentlich Schriftsteller. Nee, ist eigentlich Redakteur, aber eigentlich ist er Schriftsteller. Und ich vermute mal, dass aus der Kombination Schriftsteller, also er hat das auch richtig gelernt, in Leipzig studiert und so, wie Boff Bjerg zum Beispiel. Und ich vermute, dass aus dieser Kombination, dass er seit 20 Jahren oder noch länger Radio macht, also als Radioredakteur ist und Schriftstellerei gelernt hat, dass daraus eine Fähigkeit erwächst, im Radio Geschichten über die Realität zu erzählen, die sich aber anhören, als wäre das ein gut geschriebenes Buch. Das ist schon echt sehr cool. Also er hat so ein paar Sachen schon produziert, die waren richtig gut. Und der hat jetzt was Neues. Und am Freitag kommt ein neuer Vierteiler. Mein Freund Flo heißt er und den durfte ich vorab hören und habe gedacht, naja, hörst du mal rein zum Einschlafen in die Scheiße. Hm? Hab das Ding weggebinged und lag danach eine Stunde wach und musste grübeln, weil das so unglaublich gut war. Ich dachte so, okay. Oh Gott. Super, ja. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem, das passiert mir halt ständig. Und wenn ich mir dann einen Termin morgens um 9 mache, dann habe ich halt 4 Stunden geschlafen oder 5 oder so. Und das ist, ich kann das nicht bringen. Das kann ich halt auch meinen Kunden nicht antun.
Ja, klar.
Aber sonst super. Also überhaupt, dass ihr alle mir gesagt habt, ich soll aufhören, also ich soll einfach ganz komplett selbstständig werden. Das war der beste Tipp, den alle meine Freunde und Bekannten mir je gegeben haben.
Super.
Ja. Und der riecht immer noch nach das ist echt toll.
Nach dem Schwimmflügel?
Ja, nicht nur nach dem Schwimmflügel, sondern nach dem Allen. Da ist so.
Ach so.
Der hat ja auch so eine steinige feuchte. Ja. So, das ist halt so Kiesel. Dieser Steinstrand, weißt du? So, super.
Ja.
Der Weinhändler schreibt hierzu. Chat, ey. Die Nase des 2019 Sio Paolo von Vino Lauria birst förmlich vor roten und schwarzen Früchten. Brombeeren, Maulbeeren und Heidelbeeren werden ergänzt von Schwarzkirschen und vollreifen Zwetschgen.
Zwetschgen sind damit drin, ja.
Treffer.
Ist auch ein typischer Nerodavola-Note, so diese Zwetschgen.
Milde Gewürze wie schwarzer Pfeffer und Kardamom sowie schwarzer Tabak sind unterlegt von braunen Bananen und herbstlichen Aromen. Mhm. Braune Banane?
Sebastian Borthöser.
Ist was?
Wer ist das? Ein Kollege von mir, der hat das
geschrieben. Der hat das geschrieben, ah ja. Mhm. Schönen Gruß, soll mir die Bananen zeigen. Ja. Im Übrigen noch eine Nachricht aus dem Chat. Tolle Weinauswahl, Christoph. Preis-Genuss-Verhältnis ist super. Also wirklich, was haben wir bezahlt? Ja. 30 Euro, ne?
Genau, das war mal, ich versuche ja immer im Januar eine günstige Sendung zu machen, weil der Dezember ja schon immer teuer ist.
Und wegen der Autoversicherung, die im Januar
fällt. Ja, genau, zum Beispiel. Ja, und nächsten Monat wird es ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht übertrieben. Und dann machen wir eben noch ein bisschen aus anderen Ecken sozusagen noch ein bisschen Sizilien. Könnte ich auch noch 3 Sendungen weitermachen, aber wir machen jetzt mal 2. Und dann machen wir 2-mal Portugal. Einmal auch mit Dosenfisch.
Portugal mit Dosenfisch.
Ja.
Ja, wir müssen auch mal, ich habe hier mittlerweile 8 Jahrgänge Sardinen liegen. Ehrlich, wir machen einen Podcast, in dem man aufstoßen darf. Ich habe 8 Jahrgänge Sardinen hier liegen. Ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute brauchen wir, um die zu essen? Oder schaffen wir das zu zweit? Ja,
du und ich, glaube ich. Das sind doch nur 8 Dosen, oder?
Stimmt, es sind nur 8 Dosen, ja.
Das ist ja kein Problem.
Okay, kriegen wir hin. Stimmt, was ist das dann? Da ist ja eh nur 100 Gramm Fisch drin, wenn überhaupt, ne?
Ja, stimmt. Ja, wir haben doch 2-3 Stunden Zeit.
Ja, jeder Pfund Fisch, das werden wir ja wohl hinkriegen.
Ja. Genau.
Ja. Hm? Es ist, er hat mir zu viel Säure. tatsächlich. Okay. Das ist der dritte Erb.
Die Säure ist es. Okay.
Die Säure ist es und hinter der, was alles, was hinter der Säure ist, finde ich total schön. Ja.
Mhm. Ja, dann müssen wir nochmal ein bisschen Nero d'Avola vielleicht nochmal aus dem etwas, aus der etwas wärmeren Ecke probieren. Ja.
Aber so ein Karton von dem Costa Bisaccia, könnte man ja mal, kann man da ja vielleicht, ne? Also.
Ja, ich muss mal gerade gucken, was der.
Das kostet 9,50 Euro, das
Entschuldigung. Ja, eben. Genau, und dann einfach noch den, was sie im Moment noch mit dabei haben, den Fontane Bianca noch mit dazu nehmen. Das ist, glaube ich, Sibibbo. Ich mich nicht irre.
Sibibbo,
ja, Cataratto und Sibibbo. Sibibbo ist die sizilianische Variante des Muskat d'Alexandrie, also eine Muskatrebsorte, die man ja auch gerne mal süß ausbaut natürlich. Auf Pantelleria wird die auch süß ausgebaut, aber auf Sizilien wird die halt im Allgemeinen dann eben.
So, Moment, wonach muss ich gucken? Was wollte ich kaufen? Was hast du
gesagt? Vino Lauria.
Vino Lauria, da, Vino Lauria.
Bei lebendige Weine.
Ja, da bin ich gerade. Fontane Bianca, sagtest du, ne?
Fontane Bianca, genau. Das ist halt auch nochmal sehr, also nochmal sehr aromatisch, weil es halt irgendwie so ein bisschen eben diese Muskatnoten da noch mit reinbringt. Ne?
Ja. Ja, Muskat finde ich egal.
Ja, schön. Ja. Das freut mich doch. Das war doch ein guter Einstieg ins Jahr.
Absolut. Absolut.
Genau. Wir haben ja 2022 ein bisschen was vor. Wir haben nämlich im März haben wir dann tatsächlich die 100. Sendung.
Oh.
Und im Dezember machen wir es dann 10 Jahre. Da müssen wir uns nochmal ein besonderes Paket aus. Also du hattest ja dein Vrind letztes Jahr 10 Jahre und Stimmt. Wir machen unser Weinvrind, Vrindflaschen machen wir dann tatsächlich im Dezember 10 Jahre.
Ist das nicht erschütternd?
Mhm.
Also das ist das ist niederschmetternd, wie lange wir das schon, also das ist echt krass, ja.
Ja, schon krass.
Was machen wir denn da? Shampoos? Nee. Süßweine. Hatten wir jemals eine Süßweinsendung? So dass alle hinterher Sodbrennen haben?
Hatten wir noch nicht, nee. Wir hatten eine Portweinsendung, ne?
Ja, Portwein hatten wir.
Genau.
Wie hieß denn das? Wie heißt nochmal dieses Zeug, was so die ganze Zeit ineinander gekippt wird?
Was? Süßwein? Du meinst mit Frucht aus Spanien?
Nee, wo das eine Fass oben steht und das andere unten und das schützt oben immer die Reste rein. Wie heißt das?
Ach so, Solera.
Solera!
Ja, Solera, genau. Du schützt ja keine Reste rein.
Ja, du weißt schon.
Ja, ich weiß schon. Solera, ja. Ja, Solera gibt's natürlich im Jerez, also Sherry-Gebiet, aber auch in der Champagne ist es auch üblich tatsächlich. Und dann macht das so der eine oder andere, macht das auch in anderen Gebieten. Ja. Ich glaube, der Griesel hat, glaube ich, auch eine Solera angefangen vor ein paar Jahren. Also Sekt Griesel.
Mhm. Den Griesel, da habe ich auch lange nichts von gehabt. Warum eigentlich nicht? Ah ja, weil ich erstmal meine Vorräte wegmachen wollte, genau.
Ja, ne? Genau.
Das führt ja sonst zu nichts. Da sind wir eigentlich fertig, ne?
Ja, sind wir eigentlich fertig.
Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Für heute.
Kalender gucken. Wir haben doch schon einen Termin für die nächste Sendung, oder
nicht? Ja. Wir haben sogar, glaube ich, für die nächsten 4 Sendungen schon einen Termin.
Ja, aber wir kündigen kurzfristig an, also einen 3 Monat.
Sendungen, ja. Ich dachte, du trägst das schon ein in deinen
ich hab hier
Langzeitkalender.
Hier ist zum Beispiel 30. April, März.
März, genau. Nee, die haben wir. 30. März und 16. Februar.
16. Februar, genau. 16. Februar. Genau. Nächste Sendung ist also am 16. Februar um 19.30 Uhr. Und was wir dann trinken, das wird euch jetzt der Christoph sagen.
Genau, dann trinken wir noch dreimal Sizilien. Ja, genau. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit auch von einem einzelnen Weingut wieder. Das heißt Gulfi und ist eben eher im Süden Siziliens beheimatet, aber mittlerweile haben die eben auch ein bisschen was am Ätna gekauft an Fläche, weil Ätna ist halt der heiße Scheiß auf Sizilien, aber auch überhaupt in Italien.
Der Ätna ist der heiße Scheiß auf Sizilien?
Ja, weil es halt.
Weil das ein Vulkan ist. Heiße,
weil es ein Vulkan ist. Und weil es halt Extremweinbau ist. Genau. Und weil die halt irgendwie auf 1000 Meter gehen da. Ja. Und witzigerweise 1000. Ist ja Vulkan, aber da fällt halt auch Schnee. Ne? Also es ist schon krass.
1000 Meter.
Also Sizilien ist einfach einfach als Landschaft einfach auch der Hammer. Und was Essen angeht, was die Leute angeht, aber eben auch was den Wein. Also das ist meine Lieblingsregion in Italien. Das ist einfach, ist einfach super, was da passiert, finde ich.
Dann lass doch einfach ein Sizilien-Jahr machen.
Genau, können wir ja nochmal drauf zurückkommen.
Genau, wir kommen
dann. Also wir haben ja irgendwie letztes Jahr aufgehört, hatten wir in den Abruzzen. Mhm. Jetzt machen wir Sizilien, dann müssen wir irgendwie noch aufholen Apulien und die anderen Geschichten da.
Und die Po-Ebene, da machen wir eine Stunde Sendung, wo wir uns nur langweilen.
Und wie damals, Witze erzählen.
Anfang der 90er. Christoph, vielen Dank.
Ja, danke dir, Holger.
Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und Wolfram danken wir sowieso.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.